SRF 1.
SRF 1.
Guten Abend, SRF 1 mit der Mundart-Sendung Schnapp auf Weid. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, von wo unsere Städte eigentlich ihre Namen haben? Also Bern, Zürich zum Beispiel oder Basel. Von wo kommt das Wort Basel? Ein neues Namensbuch gibt es jetzt Antworten darauf und der Name Basel ist gar nicht so einfach zu erklären.
Ist zwar seit dem 4. Jahrhundert belegt, also sicher alt, sicher vordeutsch, aber eine einfache Sache ist es nicht.
Sagt Inga Siegfried, Mitausgeberin vom neuen Namensbuch Basel-Stadt. Puh, da kommt etwas auf uns zu in dieser Stunde, aber wir nehmen uns heute richtig genug Zeit, dieser Stadt, dieser speziellen Namenslandschaft und dem Werk auf den Grund zu gehen. Gemacht und vorbereitet hat die Sendung der Christian Schmutz, ein Mikrofon aus roten Faden quasi, der Adrian Köpfer. Guten Abend.
Mich stolz verlocht. Ich bin in Uganda voll Risiko. Bis 15 Meter zu der Leie komm. Im Himalaya bin ich auch schon gesehen. Mit so paar Sherpas im tiefsten Schnee. Nicht an Tag, dies hab ich schon gemacht. Ja, gefühlt bis Eistert ins Meer reinkracht. Ich bin der Chef, ich bin der Chef. Es gibt kein Trainer, den ich nicht kennt. Es gibt kein Ort, wo man mich nicht kennt. Sogar Guyana habe ich bereist, Paramaribo oder wie's das heißt. Ja, und zu Australien auf dem Ayers Rock triff ich mich noch auf einen echten Schock. In Kuala Lumpur noch mehr Shopping da. Ob in Dubai, Mumbai, ob in Shanghai, in alle Waldstädte bin ich daheim. Ich bin der Chef, ja, ich bin der Chef. Es gibt kein Trend, wo der Chef nicht kennt. Es gibt kein Ort, wo man mich nicht kennt.
Spallenberg, Steinenvorstadt, Gundeli. Wer hat eigentlich all diesen Plätzen und Strassen von Basel Namen gegeben? Wer hat die erfunden und wie alt sind sie eigentlich? Antworten darauf findet man im Namensbuch Basel-Stadt. Diesen Herbst sind zwei neue Bände rausgekommen und eine Besonderheit ist hier, dass es einen Stadtkanton betrifft. Der gibt es nämlich andere Namen als auf dem Land. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an, nämlich beim Namen Basel. Was weiss man eigentlich über den Namen Basel? Weil offenbar gibt es da viele Thesen, viele Überzeugungen. Dinga Siegfried erklärt zuerst unserem Mundartredakteur Christian Schmutz den aktuellen Wissensstand zum Ortsnamen Basel.
Basel ist alt belegt und man kann sich fragen, ob es auf römische Wurzeln zurückgeht, der Name, oder ob er auf keltische Wurzeln zurückgeht oder ob er eine Mischform darstellt, eine gallorömische Mischform, wie er bei vielen Namen in der Schweiz der Fall ist. Genau sagen kann man es nicht. Ausgehend von den Belegen bleiben immer Fragen übrig und der Artikel im Namenbuch 2 ist auch dementsprechend lang und schwierig zu lesen.
Das sind mehr als 2 Seiten, hä?
Ja, es lohnt sich, ihn zu lesen, weil er versucht, einfach auf alle Sachen hinzuweisen, die man bedenken muss, wenn man sich mit dem Namen beschäftigt. Und gibt nicht vor, schnell Antworten, sondern versucht, die bisherigen Deutungen zusammenzufassen und zu sagen, wo dann die offenen Fragen sind.
Oh, was hat sich entwickelt in der Überlegung, von wo aus der Name kommt?
Also es war immer die Überlegung, ob das was mit einem Basileus oder einem Basilius zu tun hat. Es war die Frage, ob da ein König dahinter steckt oder ein Personenname. Es hat sich die Frage gestellt, ob es das Landgut eines Basilius gewesen ist. Vieles deutet darauf hin. Die offenen Fragen beginnen da, wo die Form abweicht von dem, was wir kennen. Also wir hätten erwartet, es muss ein Basiliacum gegeben haben. Dann hätte man heute einen anderen Stadtnamen haben müssen. Hat man nicht. Also der Name funktioniert nicht so wie Solothurn und Winterthur. Es gibt kein typisches gallisches Grundwort, das uns helfen würde. Also jetzt haben wir erstmalig die Belege historisch kritisch dargestellt. Also laden auch ein zum weiteren Forschen an diesem Namen.
Geforscht hat die Gruppe um Inga Siegfried oder Jürgen Mischke aber selber schon viel. Auf Detail kommen wir natürlich auch noch. Aber eben, offenbar ist der Hauptname Basel schon äußerst kompliziert. Darum zuerst die Frage an Jürgen Mischke. Wie einfach ist es von einem Basler Namenforscher, sein Fachgebiet zu verteidigen? Ja, wenn schon nur der wichtigste Name nicht geklärt ist.
Ja, das Fachgebiet verteidigen, das ist nicht so schwierig. Wir erfahren sehr viel Interesse in der Öffentlichkeit. Wir können sehr viel Vorträge halten. Die Leute sind sehr interessiert, nicht nur für den Siedlungsnamen Basel selber, sondern für die ganzen Namen, die in der Stadt vorkommen. Wir haben eigentlich ein Kantonsgebiet untersucht, wo für sich genommen nicht so gross ist, aber komplex. Die Landgemeinden Riechen und Bettigen, die haben eigentlich eine Namenlandschaft, die sehr klassisch ist für die Flurnamenforschung, mit Siedlungskern, mit Dörfern, die umgeben sind von einer Flurnamenlandschaft, mit Hügel und Wälder und Feldern. Dort haben wir das ähnlich können machen wie klassische Namenbücher, aber in der Stadt sieht die Sache anders aus.
Genau dem wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Was ist in der Stadt anders, Inga Siegfried?
Also der Unterschied zu den anderen Namenbüchern besteht darin, dass wir eine Trennung haben zwischen einer Innenstadt, also einem Bereich innerhalb der Stadtmauern, und einem Bereich vor den Stadtmauern. Das war dann so eine Flurenzone. Also da waren die Weiden, die Äcker und all die Fluren, die man kennt. Und wir haben genauer den Blick werfen können auf dieses Zentrum der Siedlung. Also uns haben dann interessiert, okay, was gibt es für Benennungen für diese Stadtmauer an sich? Was gibt es für Benennungen für die Straßen? Wie sieht man eigentlich, wie dieses Namennetz in einer Stadt entstanden ist und wie es zusammenhängt und wie es sich entwickelt.
Und wie ist das? Wie entwickelt es sich, Jürgen Mischke?
Wir können den Leuten aus dem Mittelalter nicht aufs Maul schauen. Wir wissen nicht, wie die geschwätzt haben. Wir wissen nicht, wie sie über den Raum geschwätzt haben. Aber wir haben eine ganz schöne Sache ab dem 12. und 13. Jahrhundert. Nämlich, dass die Menschen in der Stadt angefangen haben, ihre Besitz zu verwalten. Das sind die Klöster zum Beispiel, die aufgeschrieben haben, wer wo Zins muss abgeben. Und aus diesen Quellen heraus können wir eigentlich das erste Mal etwas darüber sagen, wie Sachen innerhalb der Stadt und im umliegenden Feld geheissen haben. Also dort fängt das an. Und einen grossen Bruch erfährt die Namenlandschaft in der Moderne im 19. Jahrhundert, wo die mittelalterliche Stadtmauer zu Basel, die bis in die 1860er Jahre gestanden ist, wo die abgerissen worden ist und man hat grossflächig moderne Quartiere können bauen. Dort ist eigentlich die alte Flurnamenlandschaft mit einer modernen Landschaft überbaut worden.
Kann man etwas sagen über die Motivation, wieso dass man einen Namen auswählt, der vielleicht sich allenfalls sogar verändert hat, vom Mittelalter bis heute, Inga Siegfried?
Das kann man. Die vormodernen Straßennamen sind gewachsene Straßennamen. Die sind entstanden nicht, weil jemand entschieden hat, dass die Straße so und so jetzt heißt, sondern weil die Leute beschrieben haben, was in der Straße ist oder wodurch sich die Straße auszeichnet, zum Beispiel durch ein Haus, das am Eingang oder am Ausgang der Straße steht, durch ein Gewerbe, das in der Straße ausgeübt worden ist. Das verändert sich nach der Französischen Revolution ganz grundlegend. Also die neuen Straßennamen, die wir in Basel seit dem 19. Jahrhundert haben, sind bewusste Setzungen. Da hat jemand entschieden, wie diese Straße jetzt heißt. Und wie will man, dass Basel wirkt nach außen?
Oh, gibt es allenfalls schöne Anekdoten von Namen, wo man merkt, da haben die Leute ein bisschen zu viel Fantasie gehabt?
Also es ist so gewesen, dass mit der Niederlegung der Stadtmauern und der Überbauung der Flurenzone die Stadtväter oft in die Situation gekommen sind, dass sie auch alte Namen tradiert haben. Zum Beispiel war es im Stadtquartier Gundeldingen so, dass eine alte Flurbezeichnung, das Schnurrenfeld, in einen Wegnamen übergegangen ist, den Schnurrenweg. Und es war geplant, diesen Schnurrenweg auch als Straßennamen zu verwenden. Da war die Fantasie der Namenbrauchenden größer als der Name, weil der Name geht wahrscheinlich auf einen Familiennamen Schnurr zurück. Das ist das Feld eines Herrn Schnurr war oder einer Frau Schnurr. Und die Menschen haben sich aber im 19. und auch im 20. Jahrhundert so sehr an dem Namen gestoßen, weil sie etwas ja, Abfälliges in dem Namen gehört haben und die dann dagegen interveniert haben.
Also Schnurren für Reden, oder wie?
Schnurre, ja. Also. Und deswegen nicht wollten, dass eine moderne Straße diesen Namen trägt. Und da hat auch die Ehrenrettung eines frühen Wissenschaftlers, der sich mit dem Namen beschäftigt hat, nicht geholfen, der darauf hingewiesen hat, dass vielleicht ja doch ein Personenname dahinter steckt. Es ist dann einfach abgewählt worden.
Jürgen Mischke, gibt es bei euch das Müsterli, das ihr entdeckt habt?
Ja, ich habe es selber in meiner Kindheit erlebt. Ich bin selber an der Grosspeterstrasse aufgewachsen. Das ist eine Strasse, wo eine Autobahnauffahrt ist. Und an dieser Strasse ist eine Garage gestanden, die Grosspeterstrasse geheissen. Und für alle Anwohner war eigentlich klar, dass die Strasse Grosspeterstrasse heisst wegen dieser Garage. Und durch die Arbeit an diesem Namenbuch haben wir aber die ganze Geschichte offenlegen. Das ist auch ein Strassenname, der im 19. Jahrhundert vergeben worden ist, auf der Grundlage von einem älteren Flurnamen. Und zu unserer Überraschung kann man ein Schriftdokument noch viel, viel weiter zurückverfolgen, nämlich bis am Ende vom 14. Jahrhundert.
Und das dann ist wahrscheinlich noch kein Garage gestanden.
Dort ist noch kein Garage gestanden. Und wir haben sogar herausgefunden, wie das er entstanden ist. Der Name selber hört sich ja schon an wie ein Personenname, der grosse Peter. Und das war ein Übername für einen Peter Hug, der Gross-Peter genannt worden ist. Und dem sein Übername ist an seinem Grundstück festgehangen. Was ganz spannend daran ist, ist, dass dann im 20. Jahrhundert, wo die Garage gebaut worden ist, ein Konrad Peter in Anlehnung zu seinem Familiennamen bewusst den Namen gewählt hat für die Garage, um auch seinen Familiennamen ein bisschen zu überhöhen und schöner zu machen. Und man bis heute eigentlich gemeint hat, dass das etwas mit dieser Garage zu tun hat. Ist aber nicht so.
Mhm. Kann man in dem Fall aus den Namen, die man entdeckt, das Leben von den früheren Basler so ein bisschen nachzeichnen? Ist das möglich?
Wir haben in einem dritten Band Themen zusammengesammelt, wo wir über einzelne Namen diskutieren. Und was mich persönlich ganz fest daran fasziniert, sind die Hausnamen. Ich habe dort für das 13. Jahrhundert mal die ältesten Hausnamen zusammengesucht, die zu Basel überhaupt greifbar sind. Und wenn man die zusammensammelt und in einer Liste sieht, dann ist das fast, als ob man durch die Stadt durchlaufen im 13. Jahrhundert, weil das sind meistens visuelle Namen gewesen, also Schilder, die angezeichnet sind mit dem «Zum Lamm», «Zum Leu». Und der Zugang zu dieser visuellen Orientierung in der Stadt, den haben wir ein Stück weit rekonstruieren, zum Beispiel in diesem Fall.
Es ist auch so, dass man in den vormodernen Straßennamen schon ein bisschen Einblick in die Alltagswelt der Menschen bekommt. Also wenn es da eine Gerberstraße gibt oder eine Sporergasse und so weiter. Also man kriegt dann einen Einblick, was für mittelalterliche Gewerke an den Orten stattgefunden haben, die dann übergegangen sind in die vormodernen Straßennamen. Und diese sind zum Teil wieder in die modernen Straßennamen übernommen worden.
Jürgen Mischke hat gerade den dritten Band angesprochen, die Ortsnamengebung im Kanton Basel-Stadt. Das ist so ein bisschen eine Auswertungsbahn, also Aufsätze, die da drin sind, die noch etwas weiter gehen als das reine Namenbuch. Das haben andere nicht machen können, andere Flurnamenforscher, weil vielleicht das Gebiet viel zu gross ist. Was ist die Idee dahinter, Inga Siegfried?
Die Idee dahinter ist, dass alle Menschen, die sich mit Namenforschung beschäftigen und eben solche lexikografischen Projekte machen, das so als Herzenswunsch haben, sozusagen. Dass man nicht nur ein Lexikon hat, sondern all das, was man beim Schreiben der Namenartikel beobachtet hat, auch mal systematisch zusammenfasst. Und haben dann einfach schreiben können, was lässt sich zu den vormodernen Straßennamen sagen? Was lässt sich zu den Namen sagen, die auf keiner Karte stehen, die wir jeden Tag gebrauchen, die viele benutzen, um sich sozial zu verorten, indem sie Plätzen aus ihrem Alltag zusammen mit anderen Benennungen geben, die ihnen helfen, sich an die anderen zu binden und zugleich auch zu sehen, wer gehört eigentlich zu meiner Gruppe? Wer kennt sich hier auch aus wie ich?
Also das ist dann von Art wie ein Lesebuch, dass man eben in die Welt eintauchen kann.
Ja, das ist ein bisschen so gedacht. Also wir haben uns Mühe gegeben, dass die Artikel wissenschaftlich und lesbar sind, was nicht immer so leicht ist. Bei dem Parallelnamentext konnten wir zurückgreifen auf eine Umfrage, die wir gemacht haben. Also wir haben die Leute gefragt, was kennt ihr noch für Namen, Namen, die nicht auf Karten stehen? Und haben großen Rücklauf bekommen. Und deswegen war das auch ganz wichtig, dass wir das Thema bearbeiten konnten in dem Buch.
Also eine spezielle Anleitung für andere, die sich auch mit dem Thema beschäftigen möchten. Seht ihr das auch ein bisschen aus Nachwuchsförderung, Jürgen Mischke?
Ja, ganz klar. In der Vorbereitung von so einem Lexikon steht ganz viel Archivarbeit und viel Datenmaterial, das man sammelt. Bis jetzt ist man oft davon ausgegangen, dass nachfolgende Forschung einfach stattfinden wird, wenn dann die Bücher da liegen. Aber oft ist es halt so, dass die Expertise dann auch verloren geht, wenn sich das Team dann trennt. Und in diesem speziellen Fall haben wir es angekriegt, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, dass man gerade direkt im Anschluss die Expertise kann bündeln und zu Papier bringen.
Also glückliches Basel, wo das geschafft hat.
Das ist eine sehr glückliche Situation. Und wir würden gerne alle anderen Projekte auch ermutigen, so etwas ins Auge zu fassen, wenn das denn für sie möglich ist.
Mhm. Wenn wir jetzt den Auswertungsbahn anschauen, hat es vielleicht gerade noch hier auch inhaltlich Sachen, wo der erst, indem der die Aufsätze geschrieben hat und so, wo der gemerkt hat, hey, da steckt eigentlich noch viel mehr dahinter als nur der Artikel, den ich über ein Einzelswort geschrieben habe. Könnt ihr vielleicht da als Beispiel sagen?
Also wir haben über viele Flurnamen auch geschrieben, die vor der Stadtmauer lagen, aber erst der Text zu den Flurnamen als Gruppe in dem Auswertungsband hat mir deutlich gemacht, dass im Umfeld der Stadt Namen gehäuft auftreten, die auf Besitzverhältnisse zurückzuführen sind, die eben angeben, ein Besitzer in der Stadt, das kann ein Haus oder eine Person sein, die dann dazu geführt hat, dass vor den Stadtmauern plötzlich auch ein Rappenboden war. Also, und der Rappenboden war eben nicht ein Stück Land, auf dem Raben sitzen, sondern er war ein Stück Land, das zum Gasthaus, zum Rapp in der Stadt gehörte.
Bei euch Überraschungen in der Redaktionsarbeit, Jürgen Mischke?
Es ist natürlich spannend, wenn man eine einzelne Namenklasse so isoliert betrachtet, wie zum Beispiel eben die Hausnamen. Und bei der Zusammenstellung von so einer bestimmten Zeitepoche, also 13. Jahrhundert und Hausnamen, hat sich zum Beispiel gezeigt, dass es verschiedene Ballungszentren gibt, wo dass die frühesten Hausnamen überhaupt entstanden sind. Und das deckt sich eigentlich mit der Siedlungsgeschichte. Und das ist sehr interessant, dass man eigentlich auf so einer linguistischen Ebene auch eine Baugeschichte kann nachzeichnen.
Und was hat es für Schwierigkeiten gegeben, wenn ihr in der Redaktionsarbeit gewesen seid?
Ja, der Zeitdruck. Wir haben unter hohem Zeitdruck geschafft und wir sind nicht viele Personen gewesen, die daran geschafft haben. Und dass wir innerhalb von dieser Zeit so viel Textmenge haben können realisieren, das ist nur möglich gewesen, weil wir mit einer sehr guten Datenbanklösung haben können arbeiten.
Das Projekt hat erst vor 8 Jahren angefangen und die Hälfte davon hat er wirklich geschrieben. Ist das so für euch, Inga Siegfried, die Hauptschwierigkeit gewesen?
Also ich würde nicht sagen, es war eine Schwierigkeit, aber wir hatten eine Aufgabe und die Aufgabe bestand darin, nach den ersten 2 Sammlungsjahren zu schauen, was kommt wie ins Buch. Wir haben dann versucht, einen Schlüssel zu finden, der uns hilft, das Material so darzustellen, dass die Menschen nichts vermissen und dass es irgendwie ein stimmiges Buch gibt. Womit wir auch zu tun hatten, war, dass die Archive jetzt zunehmend digitalisieren und wir haben ständig noch neue Erstbelege gefunden, weil plötzlich die Digitalisierungswelle in den Archiven dazu geführt hat, dass es mehr Belege gibt.
Was mir noch auffällt, Basel-Stadt, eben, dass es ein Stadtkanton ist, ist mal wichtig. Das haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass es da Unterschiede gibt. Aber es ist ja auch ein Grenzkanton. Gibt es von den Ländern drumherum, aber auch vom französischsprachigen Gebiet, gibt es da irgendwie Namen, wo man die Beziehung, die heute existiert, auch über die Jahrhunderte zurückverfolgen kann?
Das war ein überraschendes Ergebnis des Buches und auch der Auswertung, dass man sehen konnte, es gab sozusagen im 20. Jahrhundert Kritik an bestimmten Straßennamen, dass die sozusagen nur dem modischen Geschmack entsprechen, indem man dann eben Straßen nach französischen Orten vergibt, nach badischen Orten vergibt. Aber unsere Arbeit hat gezeigt, dass diese Idee der Drei-Länder-Beziehungen sehr, sehr alt ist und dass man das sehen kann, dass die Leute ständig nach Basel gezügelt sind, wieder weggezogen sind von Basel.
Auf der anderen Seite hat man eigentlich damit gerechnet, dass bei Basel, wo eine römische Besiedlung war, dass man dort eigentlich auch auf alte römische Ortsnamen stoßen müsste. Aber was sich jetzt deutlich gezeigt hat, ist, dass das nicht so ist, dass wir keine solchen Namen haben.
Also da kann man aus dem herauslesen, dass Basel dann eigentlich nur ein unbedeutendes Dorf war zur Römerzeit.
Basel zur römischer Zeit war sicher nicht eine riesengroße Siedlung. Die Hauptsiedlung war bei Kaiserrausch, Augusta Raurica. Und um Basel herum haben wir, wie gesagt, keine römischen Überreste, keine Namenrelikte. Wir haben aber aus dem frühen Mittelalter verschiedene Namen, wie Wenken, aber auch von Dörfern, die abgegangen sind, wo es nicht mehr gibt, Leidigen zum Beispiel.
Und wo war das Leidigen?
Das Leidigen ist in der Nähe von Weil gesehen. Das ist gerade an der Wiese beim Riechner Schlipf, ein Hügel, der gerade noch so auf Riechner Grund steht. Dort hat es eine Ortschaft gehabt, die hat Leidigen geheissen. Und Wenken kennt man heute noch als Wenkenpark und ist seit dem 8. Jahrhundert sicher bestanden gewesen.
Der Rhein ist ja natürlich etwas Wichtiges, das durch Basel durchgeht. Hat der irgendeine Funktion bei den Namen?
Ja, wir haben auf der rechtsrheinischen Seite sicher ältere Namen wie Wenken und Leidigen. Das sind Namen aus dem 7. und 8. Jahrhundert. Und auf linksrheinischer Seite haben wir eigentlich nichts Vergleichbares aus dieser Zeit. Den Grund wissen wir nicht genau. Es hat wahrscheinlich mit einer Abfolge von der alemannischen Besiedlungsphase zu tun, die nicht zeitgleich stattgefunden hat.
Die sind nicht so einfach über den Rhein rübergekommen.
Nein, die sind nicht einfach so über den Rhein übergekommen. Man geht eher davon aus, dass eigentlich die alemannische Besiedlung vom linksrheinischen Raum über das Bodensee und Mittelland passiert ist und dann auch noch über das Elsass, aber ein bisschen verzögert.
Der Jürgen Mischke und Inga Siegfried haben aus dem Nähkästchen von einer Namensbuchredaktion geplaudert. Und sie haben kürzlich den zweiten und dritten Band vom Namensbuch «Basel-Stadt» herausgegeben und so die Forschungsarbeit abgeschlossen. Die drei Bände vom gesamten Ortsnamensbuch gibt es im Merian Verlag zu Basel.
Dann geht mein kurzer Weichen aus der Bahn. Ich spüre die ersten Zeichen von einem Orkan. Hab gemeint, es sei der frische Wind, der schnelle Strudel, sei mein Freund, die neuen Töne, das seien die vom Peter Pan. Und dann geht mein kurzer Weichen aus der Bahn. Und ich verschlob im Gehen Haufen Porzellan. Ich druck's noch fest in meine Hände, ich spür meine Wunden und verschwende keine Gedanken an die blutigen Vulkan. Und dann geht mein kurzer Weichen aus der Bahn und ich werd von mir mein eigen Scharlatan. Und ich schwimm wie ein Phantom, vergeben gegen eigen Strom. Bin jetzt ein hässliches Entli, nimm der weisse Schwan. Und ich suche Weichen zurück in meine Bahn. Aber suche mal eine Schiene in einem Ozean. Ich habe einen Haufen abgeschluckt, einen Haufen wieder rausgespuckt. Auf dem Weg zur Weiche zurück in den nächsten Wahn.
Es ist ein Verkehrsinfo von 21.29 Uhr an 4 Brunnen Richtung Altdorf, zwischen Brunnen Süd und Sisikon. Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt. Der Sendung Schnabelweit, da bei uns auf SRF 1 am Donnerstagabend. Und der Schnabelweit-Briefkasten, das ist so ein bisschen eine Möglichkeit für euch, Mundartausdrücke von unseren Mundartspezialisten zu beantworten. Zum Beispiel, von wo kommt das Wort «rausstüdeln»? Etwas rausstüdeln? Oder warum sagt man den Kaulquappen «Rossnägel»? Sättige Fragen probieren wir hier euch zu beantworten. Und die beiden Beispiele, die ich jetzt erwähnt habe, da findet man die Erklärung online bei srf1.ch unter Schnabelweit-Briefkasten. Und heute kommt die erste Frage von Conny Langhardt von Meilen. Seine Cousine kommt von Stammheim im nordöstlichsten Ecke vom Kanton Zürich. Und die Cousine sagt dem Marienkäfer «Brunnenkühli». Das Wort hat alle am Tisch überrascht. Und jetzt fragt der Conny Langhardt, unser Mundart-Redakteur, unsere Redaktion, was da hinter dem Brunnenkühli steckt und ob es das auch außerhalb vom Stammertal auch gibt. Die Antwort von unserem Mundart-Experten Christian Schmutz.
Brunnenkühli von Marienkäfer. Haben noch fest, das ist eine fantastische Geschichte. Der latinische Name der häufigsten Marienkäfer ist Coccinella septempunctata. Septempunctata, das sind die 7 dunklen Punkte obendrauf und die sind wichtig als Benennungsmotiv. Die mittelalterlichen Christen haben die Käfer als Symbol der 7 Tugenden oder der 7 Schmerzen Mariens angeguckt und die herzigen Insekten haben in Homo bei der Maria sollen bitte deponieren. Wegen dem Aberglauben gibt es im Standarddeutschen Marienkäfer. Aber auch Dänisch, Norwegisch, Isländisch, Spanisch und Katalanisch kommt die Maria im Namen vor. Englisch heisst es ähnlich Lady Beetle, Lady Bird oder in den USA Lady Buck. Im Holländischen liefen Frauenspesties oder liefen Herrspesties. Französisch in gewissen Regionen Bête de la Vierge oder Bête à bon Dieu. Also lieb Frauen- oder Jungfrauentier, aber auch Gottestier. Man ist von einer überirdischen Herkunft ausgegangen. Jetzt zurück zu der Deutschschweiz. Schon nochmal bei uns gibt es nämlich mindestens 50 Begriffe. Im ersten Teil des Wortes ist genau gleich Maria, Liebfrauen, Mutter Gottes, Frauen alleinig oder unsere lieben Frauen. Von dem aus aber auch Herrgotts, Heilands, Jesus oder dazu Himmel, Käferli oder ähnlich. Also der zweite Teil vom Wort ist zuerst Käfer oder auch Guge, Gügele. Das wäre auch das Wort von Käfer im Westen. Bei mir ist es zum Beispiel als Herrgottsgügele. Jetzt haben die Leute früher aber auch Vogel oder geflügelte Insekten nach Haustier benannt. Märzenfülli für einen Specht, Habergeis für die Schnepfe, Heupferd für einen Heugümper oder Herrgottskühle für einen Marienkäfer. So hat man sich die einfacher merken. Und das ist die Erklärung von der Kuh, verkleinert hier eben Brunnenkühle vom Herr Langhardt. Aber die Zusammensetzung mit Brunnen, die kommt im Idiotikon nur bei anderen Tieren vor. Also Brunnenkuh für einen Salamander, Brunnenkalb, das sind so Kleintiere, die im Brunnentrog oder Brünnstuben leben. Und das Brunnenkühle hat man offenbar in der Region Trülliken, Stammheim, Basadingen, Lohn und Ramsen, also im Grenzgebiet Zürich, Thurgau, Schaffhausen, auf die Marienkäfer übertragen. Gemäss dem Sprachatlas der Deutschen Schweiz ist genau dort Brunnenkühle in der Mitte des 20. Jahrhunderts Alltag.
Das lustiges Wort, Brunnenkühle. Für das Marienkäferli, im Berndeutschen sagen wir da Himmelgügeli. Eigentlich auch ein lustiges Wort. Himmelgügeli für Marienkäfer. Jetzt kommen wir zum nächsten Wort, das wir probieren zu erklären. Annette Stüdli von Luzern kennt das Grindelwald, ein Chalet mit dem Namen Kiebrändli. Jetzt wird sie vom Schnabelweltbriefkasten wissen, was hinter dem Namen Kiebrändli steckt. Was meint denn unser Briefkastenonkel, der Christian Schmutz?
Bei Kiebrändli fällt mir zuerst Luttig auf. Kie ist in anderen Regionen Kühe. Aber im östlichen Berner Oberland, in der südlichen Innerschweiz und im Oberwallis tut man meistens den «Ü» zu «I» entrunden, nennt man das. Wenn die Grindelwaldner von Kiebrändli reden, wäre es bei anderen eher Kühebrändli. Kühebrändli oder kurz Brändli, Brändeli, ist ein Pflanzenname von einem schmalblättrigen Schwarzständel Kohlröschen. Botanisch ist es Nigritella mit verschiedenen Untergruppen. Kohlröschen, das sind Orchideengewächse und die gibt es vor allem in den Alpen und zwar im Hochsommer. Die haben alle so eine krautige Stängel und häufig so ganz dunkelrote, so fast ausgefransete Blüten. Von diesen dunkelroten Blüten kommt auch der Name Brändli. In den Kantonen Graubünden, Uri und im Luzerner Entlebuch hat man Brennli oder Brennli gesehen. Im Wallis Brenni. In anderen Regionen kennt man den Schwarzständel unter dem Namen Bluttröpfli, Brunelle, Russeli, Walserli, Fünffingerwurzen oder aus Männertreu. Aber Achtung, Männertreu kann verschiedene Pflanzen bezeichnen. In den meisten Dialekten sind es eher die blauen Glockenblumen, die blauen Lobelien nennt man die. Jetzt habe ich noch ein paar alte Zitate herausgesucht, wo das Brändlein beschrieben kommt. Am besten kennt man das offenbar am auffälligen Geruch. Zuerst geht der berühmte Konrad Gessner, 1542. Es wächst auf den hohen Bergen, genannt Brändlin, welches Blum hat einen lieblichen und edlen Geschmack über allen Blumen. Ein anderer Naturforscher, der Johannes von Muralt, hat 1715 angetoppelt. Sie hat den allerlieblichsten Styraxgeruch, den sie auch sehr lange behaltet, wenn sie gedörret und in Milch gesotten werden. Nach Vanille schmecken es. Darum gibt es dafür auch den englischen Namen Vanilla Orchid, die Vanille-Orchidee. Aber 1817 im Text vom Berner Oberland: Von einem Brändlein ist die Sage, dass es die Milch in den Grund verderbe und den Milchertrag der Kuh verhindere. Also nicht nur schön und schmeckig, sondern auch gefährlich für die Kühe. Und darum eben wahrscheinlich die Präzisierung Kiebrändli.
Kiebrändli und Brunnenkühli, die zwei Ausdrücke haben wir vom Christian Schmutz erklärt bekommen und das jetzt also zwei Wörtchen mehr in unserem Wortschatz. Jetzt geht es weiter in ein paar Minuten nach Michael von der Heide und hinter dem Berg mit dem Familiennamen Juni. Und wenn ihr jetzt sagt, was Familiennamen, erklären die da Familiennamen? Jawohl, wir erklären Familiennamen und online gibt es ein riesen Verzeichnis, wo ihr so, sag jetzt mal, 98%iger Sicherheit euren Familiennamen auch erklärt findet. srf1.ch, Schnabelweide eingeben und wenn ihr es nicht findet, uns sofort ein Mail schreiben. Ich tue es dem Christian Schmutz und dem Markus Gasser weiterleiten.
Wo der Winter hat sein Kleid auf die goldige Matte gelegt, sind Vater und Mutter zum Erkommen, haben mich in die Arme genommen. Traurig haben sie zu mir gesagt, hörst du los, es ist so weit. Zum Wissen, wie dein Herz schlägt, musst du in die Fremde gehen. Über Stock und über Stein bin ich fort von daheim. Wunderig auf die weite Welt mit Anker und ein bisschen Geld. Tag für Tag bin ich weitergekommen, da hat's ein paar den Wunder genommen. Wo man solche Kleider trägt, da hab ich ihnen grad gesagt. Dort hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, von dort komm ich her. Ja, her. Du Lieder singen Gickli Geld, da unten ist eine andere Welt. Sachen, die ich noch nie gesehen habe, leuchtet farbig und schön. Der Tag ist kurz und auch die Nacht, die Längweile hat schon lange nicht mehr gedacht. Die ganze Welt in einer Hand, die Freunde immer dabei. Immer schneller, immer mehr, die Kurve da haben schon alles gesehen. Alle Menschen da sind gleich, die einen immer ein mehr. So viel Freunde und doch allein, die ganze Welt bei mir daheim. Zeit zum Zurück in die Heimat zu gehen, ich weiss jetzt, wie ich mich schloh. Dort hinter dem Berg und hinter dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und hinter dem See, von dort komm ich her.
Michael von der Heide in der Schnabelwelt, hier bei uns auf SRF 1. Es ist 20 Minuten vor der 10. Heute haben wir sie in der Schnabelwelt ein bisschen von Namen. Zuerst haben wir den Flurnamen von Basel-Stadt probiert zu ergründen und zu erklären. Dann vorher der Chalet-Namen Kieberendli. Und jetzt landen wir bei einem Familiennamen.
Einen schönen guten Abend. Da ist Rosmarie Juni. Wieder Monat Juni geschrieben und zwei Ü-Pünktchen aufs U. Mich würde wundern, von wo das der Name kommt. Mein Heimatort wäre Müllerberg bei Bern. Und ich weiss, dass uns gesagt worden ist, dass der von der Hugenottenverfolgung herkäme, von Südfrankreich, von Junot. Und die haben sich nachher eingebürgert in Müllerberg bei Bern.
Eingewanderte Hugenotten, die zu Mühlenberg eingebürgert worden sind, das ist die Vermutung von der Frau Juni, wo ihren Namen herkommt. Jetzt, das kommt immer wieder vor, dass Leute das Gefühl haben, ihren Namen geht auf Hugenotten zurück. Dein Fetzer, ist das hier bei der Frau Juni wahrscheinlich?
Nein, das ist sicher nicht der Fall. Erstens einmal habe ich in ganz Südfrankreich keinen Ort gefunden, wo Juno heissen würde, wie auch immer man das schreiben würde. Und zweitens, das ist aber fast noch wichtiger, ist ein Peter Juni schon Mitte vom 15. Jahrhundert in Jetzikofen beleidigt. Das ist in der Gemeinde Kirchlindach und nur 15 Kilometer von Mühlenberg entfernt. Hugenotten sind aber erst ab Mitte 16. Jahrhundert in die Schweiz gekommen. Also der Juni war sicher vor den Hugenotten da gewesen.
Gut, aber vielleicht könnt ihr gleich etwas zu der Entstehung und Bedeutung von dem Namen Juni sagen, auch wenn es nicht hugenottisch ist.
Ja, also ich muss leider sagen, das ist jetzt einmal ein Name, den ich nicht wirklich deuten kann. Ich habe so ein paar vage Idee, was es sein könnte, aber keine eigentliche Lösung. Juni klingt ja eigentlich sehr schweizerdeutsch. Man könnte sich sehr gut einen Übernamen vorstellen. Die enden ja häufig auf «i». Vergleichbar wäre zum Beispiel der Familienname Judy. Das ist eigentlich einer, der struppige Haare hat. Aber woher Juni kommt, ist trotzdem unbekannt. Also was steckt jetzt eigentlich dahinter? Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht noch, dass er eben aus der Romandie kommt. Es gibt nämlich im Kanton Neuenburg die Familiennamen Juno und Junier.
Ein anderer Hinweis gibt ja die Frau Juni selber noch. Sie erklärt nämlich, ihren Namen werde geschrieben wie der Monatsname Juni, einfach mit «ü». Könnte das ein Hinweis geben, Juni?
Ja, das wäre vielleicht wirklich die einzige Spur. Es gibt eine Familiennamensammlung von Rudolf Ramseyer und der vermutet, Juni könnte der Name sein, den man einem Findelkind gegeben hätte, der im Juni gefunden worden ist. Juni statt Juni, das wäre eine absichtliche Namenänderung oder Verschleierung. In Deutschland ist tatsächlich einmal ein Kind beleidigt, das man im Juni gefunden hat, und dem hat man den Namen Junius gegeben.
Und so könnte es auch jetzt beim Namen Juni gewesen sein?
Ja, das könnte vielleicht so gewesen sein. Allerdings muss man sagen, ist Juni ja eigentlich der latinische Name vom Monat, den man im Schweizerdeutschen bis noch vor nicht allzu langer Zeit eher Brachet genannt hat. Wenn man jetzt aber annimmt, dass Juni tatsächlich der Name ist, den man einem Kind gegeben hat, den man im Juni gefunden hat, dann müsste man davon ausgehen, dass der Name sicher vom Pfarrer vergeben worden wäre, weil das ist ja sicher der Einzige, der Latinisch können in einem Dorf. Es gibt Parallelbelege dazu für Findelkinder aus Deutschland, zum Beispiel der Januarius für einen, der im Januar gefunden worden ist, oder auch einen, der Paternos heisst, das geht auf Paternoster zurück.
Ja, und das gibt es sogar Spezialisten, keine wirklich überzeugende Antwort finden, von wo das der Name Juni kommt. Weitere Namen erklärt gibt es bei uns online unter srf1.ch. Schnabelweide eingeben und dann findet ihr es. Danach kommt ursprünglich aus Opligen. Hat dann noch Marco Pfeuti geheissen. Göhle sein Name, hier seine Single, die Sterne.
Es gibt so Nächte, da finden ich keinen Schlaf. Und so viele Fragen plagen mich. Wie wer bin ich und was mache ich da? Was ist der Sinn vom Leben? Und dann schaue ich. Dann schaue ich in den Himmel auf, in einer sternenklaren Nacht. Und dann komme ich aus dem Staunen raus, ab dieser Lichtertracht. Und ich weiss, die Sterne sind noch da, wenn ich schon lange gehen musste. Sie werden scheinen für noch so manche Generation. Und ich weiss, die Sterne leuchten noch für Jahrmillionen nach meinem Tod. Wer mit mir wissen alles, sag mir's wissen wir denn schon. Ich sehe keinen Sinn in diesem Leben hin. Was ist richtig, was falsch? Das ist alles so schwer. Und um was das es geht hier, begreife ich vielleicht nie. Ich schaue in den Himmel auf, in einer sternenklaren Nacht. Und ich komme aus dem Staunen raus. Ab der Licht gebracht. Und ich weiss, die Sterne sind noch da, wenn ich schon lange müssen gehen. Und sie werden scheinen für noch so manche Generation. Und ich weiss, die Sterne leuchten noch für Jahrmillionen nach meinem Tod. Wer sind wir wissen alles? Sag, was wissen wir denn schon? Sag, was wissen wir denn schon?
Der Göhle und Sterne in der Schnabelweide hier auf SRF1. Einander Geschichten erzählen, das ist so alt wie die Menschheit, weil mündliche Sprache ist viel älter als die Schrift. Sibylle Baumann hat die Tradition vom Erzählen zum Beruf gemacht. Sie erzählt Geschichten für gross und klein auf Zürichdeutsch. Und der Christian Schmutz macht in unserem Mundart-Tipp jetzt eine Geschichte aus diesen Geschichten.
Seit 10 Jahren ist Sibylle Baumann als Geschichtenverzählerin unterwegs. Sie tut nichts aufschreiben oder auswendig lernen, sondern frei erzählen.
Der Vorteil vom freien Erzählen gegenüber vom Lesen ist natürlich der, ich bin immer im direkten Kontakt mit dem Publikum. Ich schaue ihnen in die Augen. Ich habe einen Dialog mit ihnen. Ich bin nicht gebunden an Sätze. Ich habe Geschichte in meinem Kopf in Form von Bildern. Sobald ich in die Bilder reingehe, kommen auch die Wörter.
Die Geschichten kommen aus der halben Welt und sind uralt.
Und sie haben keinen Autor, also sie sind im Volk hin entstanden und eigentlich so weitergegeben worden, von Mund zu Ohr und wieder von Mund zu Ohr. Und es ist ja immer wieder spannend, dass man einzelne Geschichten in den verschiedensten Kulturen wiederfindet. Zum Beispiel Schneewittli gibt es in 500 verschiedenen Versionen, oder? Also das wissen auch viele nicht. Und jeder Erzähler tut dann eigentlich seine eigene Geschichte machen, wenn er sie weitergibt.
Sibylle Baumann tut in ihrer Version auch versteckte Botschaften einbauen.
Ja, ich kann schon gerne einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Und mit den Geschichten ist das eben möglich, weil ich präsentiere sie so und jeder nimmt das daraus raus, was er hört oder was ihm gefällt oder was ihn angumpelt.
Wie die von der Maus, die andere Sprachen kennen hat, von Kuba. Die Mausenkinder haben nämlich Katz hinter um die Sonne provoziert.
Mit einem Satz war die Katze beim Hag zu, streckte ihre Pfoten durch die Bretter durch. Aber weil die zwei Mauskinder viel zu weit weg waren, ist sie nicht mit ihren Tatzen an sie herangekommen. Als sie das gemerkt haben, dass ihnen nichts passiert, sind sie noch frecher geworden.
Auf ihrer Szene vom Fressen und Gefressenwerden heisst es von 5 bis 105-jährig. Ja, Sibylle Baumann probiert alle Altersstufen anzusprechen.
Natürlich tue ich, wenn ich weiss, es kommen Kinder, explizit Geschichten auswählen, die für das Kind auch verständlich sind, mit einer einfachen Handlung. Aber es gibt viele Geschichten, die ich sowohl für Kinder wie für Erwachsene erzähle. Und das ist eben auch schön, wenn man ein gemischtes Publikum hat. Man gibt sich gegenseitig etwas.
Sie erzählt nicht in der Standardsprache, sondern eher als eigenes Zürichdeutsch.
Ich habe halt auch gerne die wirklich alten zürichdeutschen Ausdrücke, die man heute nicht mehr so hört. Und versuche, die immer wieder am Leben zu erhalten in meinen Geschichten. Ja, ich habe natürlich ein paar Lieblingsausdrücke, wie so «Was gisch, was hast?» oder «Rübis und Stübis» oder «Gstabig» oder «Das ist ein Galeuri». «Da ist mir geschmauch geworden». Das ist die Sprache, die mir am nächsten ist, ja.
Und wie geht jetzt die Geschichte der Mausenfamilie fertig?
Aber Katz ist nicht dumm gsi. Und mit einem Gump ist Katz auf dem Hag oben gsi und setzt zum Sprung an. Und die zwei Kleinen, und sie rennen los und rufen von weitem schon, Mami, Papi, rennet, 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 eine Katz will uns fressen, rennet. Und alle sind gerannt. Mami Maus, Papi Maus, Brüder Maus und Schwester Maus. Und die Katze hinten rein und kommt immer näher und näher und näher. Da dreht sich Mami Maus um, bleibt stehen. Wow! Wow, wow! Die Katze bleibt auch stehen, dreht sich auf alle Seiten, springt zurück, kommt über den Hagen und ist weg. Und Mami Maus hat jetzt ihre Familie sicher heimbringen können. Und zu ihren Kindern sagt sie, «Seht ihr, meine Kinder? Es ist immer wichtig, fremde Sprachen zu lernen.»
Wow, das sagt Sibylle Baumann, Geschichtenverzählerin auf Zürichdeutsch. Ihre CD «Vom Fressen und Gefressenwerden» ist der Herbst rausgekommen. Das war es von der heutigen Sendung «Schnabelweit». Redaktion Christian Schmutz, Musikredaktion Rolli Lütti und ein Mikrofon für euch, der Adrian Köpfer. Mit der Sina gehen wir Richtung 10. «Der Himmel ob mir». Und nach der 10. gibt es Marietta Tomaschett und sie ist auf der Suche nach einem Adventsbrüch.
Es ist morgen früh um 7. Wenn jeden Tag gehst zu Fuss in die Stadt. Die Strassen sind voll Steu und Räuchern in der Luft. es hängt Rauch in der Luft. Und jetzt läufst du über den Platz, was sie gestern nehmen geht, für ein Brot, für einen Schluck Wasser. Und du weißt, das ist ein falscher Schritt. Dein Leben stoppt. Und ich steh hier, der Himmel auf mir. Es ist nicht weit von mir bis zu dir. Warum geht's dir nicht wie mir? Es ist doch der gleiche Himmel, der über dir. Jetzt steh ich hier, der Himmel auf mir. Wann geht er über dir? Dein Rock ist dunkel wie ein Schatten, für das dich niemand sieht. In deinem Haus, da brennt kein Licht, wenn vorne einer klopft. Du tust die Porte nicht auf. Du kennst jede Regel, träufst keinen, lesest jeden Blick. Erst wenn du aufgehst, dann geht's dir wirklich schlecht in diesem Land. In einem Land, das verbrennt.
Thank you.
Bei Danu Wiesli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.